Erfolgreich trotz Denken. Radiophilosophie mit Dr. Irina Kumat und Professor Klaus-Jürgen Grün.
Hallo Klaus.
Hallo Irina, Mensch, wie toll. Ich höre, in Berlin gibt es jetzt auch Sonnenschein.
Ja, wir nähern uns hier so langsam den guten Zeiten an.
Vor allem, wenn du durch die Straßen gehst.
Dankeschön. Genau, und das passt auch vielleicht so ein bisschen zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns nämlich heute über ein Konzept unterhalten, was ja mal ganz heiß diskutiert worden ist, und zwar im Zusammenhang mit der Aussage eines Politikers. Wir sprechen über Stadtbild. Und da habe ich mal gleich so die erste Frage an dich, Klaus. Wie hängen denn Moral und etwas, das wir als Stadtbild bezeichnen würden, zusammen? Siehst du da einen Zusammenhang oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
Also mich hat das nicht überrascht, dass aus einer Beobachtung sofort eine moralische Diskussion wird. Und der Zusammenhang besteht in meiner Wahrnehmung darin, dass wir bei allem, was wir beobachten, immer auch eine Wertung, wie eine unserer Freunde auch sagen würde, mitbringen. Mhm. Und diese Bewertung, die hat in einer moralisch übersensibilisierten Welt nicht mehr so stark den Charakter von bezahlbar und nicht bezahlbar, also mit Werten, die auch bezahlbar sind, sondern mit moralischen Werten. Also wir begegnen Dinge, die uns eigentlich nicht begegnen dürften. Und klar, natürlich jeder von einer anderen Perspektive aus beobachtet, fällt die Wertung zwischen Minus und Plus eben sehr unterschiedlich aus.
Mhm. Wahrscheinlich lautet die Kernfrage, soll ein Stadtbild Realität verbessern oder Realität unsichtbar machen? Das könnte sein, dass wir uns über solche Themen unterhalten. Ein öffentlicher Raum ist ja nie ein neutraler Raum, sondern immer auch ein Ausdruck einer Gemeinschaft. Und wenn jemand fordert, dass ein Stadtbild einen bestimmten Anspruch erfüllen müsse, dann ist damit ja auch immer eine bestimmte Perspektive verbunden, weil die betreffende Person, die fordert das ja aus seiner oder ihrer Perspektive heraus, richtig?
Ja, ich denke schon, ne? Also diese berühmte Stadtbilddiskussion, die fing ja doch an mit etwas, was der Kanzler sagte. Und ich interpretiere jetzt mal hinein, was die meisten sich wohl gedacht haben. Der geht durch Berlin und vielleicht sitzt er ja sogar mal in der S-Bahn. Und dann passiert eben, was mir manche Leute, auch Deutsche, sagen, die haben alle ein Kopftuch auf. Also überall, du siehst keine Deutschen mehr und du hörst auch kein Deutsch mehr sprechen. Und wahrscheinlich ist es so, dass diese Leute merken, das Bild hat sich irgendwie verändert. Und jetzt muss ich dazu sagen, ich möchte eigentlich viel weniger von diesen Leuten sehen, die sich über diese Sache so sehr aufregen, über dieses Stadtbild. Und damit haben wir die Perspektive schon drin. Der Kanzler war immerhin so schlau, es mit Metaphern auszusprechen, während die Gegenseite dann eine realmoralische Diskussion daraus gemacht hat.
Mhm. Ja. Ich piekse dich jetzt mal ein bisschen, wenn jemand sagt, naja, da spricht ja keiner mehr Deutsch, da gibt es nur noch Kopftücher. Ist das was, was nicht existiert, was nicht so wichtig ist, was anders eingeordnet werden muss? Oder wie würdest du darüber dann sprechen?
Also ich bin auch nicht sehr erfreut darüber. Das ist auch, ich verstehe die Menschen nicht, die dann auch ihr Handy so laut machen und mit dem Handy laut sprechen und ich kein Wort verstehe.
Das Warum heißt nicht, dass ich da große etwa zuhören?
Nein,
dann das bist das du nicht. Neugierig.
Ja, das könnten ja vielleicht auch interessante Gespräche sein. Aber meistens will ich sie auch nicht hören, wenn sie in Deutsch, Englisch oder in einer Sprache sind, die ich vielleicht verstehen könnte. Mhm. Nur es erinnert mich immer an eine Sache, die ich vor vielen Jahrzehnten gelesen habe. Wenn Erwachsene am Tisch sitzen, stellt ihr vor, ihr beide mit euren Freunden unterhaltet euch über Rotary, über Lions, über Schule, Hochschule. Mhm. Und es werden richtige Diskussionen. Und irgendwo ist ein Kleinkind, das kaum sprechen kann, dabei. Dann wird das irgendwann anfangen zu flennen. Oder die Kinder, die auch schon sprechen können, die mischen sich dauernd ein und nörgeln rum. Meistens deswegen, weil sie nicht verstehen, worum es da geht. Also diese Art des Nichtverstehens weckt Ressentiment. Mhm. Man ist der Macht der anderen ausgeliefert. Man weiß nicht, ob sie über einen selber sprechen. Man kann sich nicht einmischen. Man hat eine gestörte Ordnung. Noch dazu eine präsentiert bekommen, in der man sich nicht selber orientieren kann. Es ist nicht die eigene Ordnung. Und ich sehe darin natürlich vor allem Verlustängste. Also die Ängste des Verlusts einer vertrauten Umgebung. Und da fürchte ich mehr die Leute, die die Angst verbreiten, als diejenigen, die sie für die Ursache dieser Angst anprangern.
Ja, da fällt mir wieder mein gerne genommenes Beispiel ein. Wenn ich dir eine Grafik zeige und dich frage, was du davon hältst, dann sagt das, was du mir dann erzählst, ja mehr über dich aus als über die Grafik. Und ja, dasselbe gilt sicherlich auch für den Blick auf ein Stadtbild. Der sagt vermutlich weniger über die Stadt aus als über mich. Mhm. Weil mein Blick ja verrät, was mir als erstes auffällt, was ich ausblende. Mein Blick macht ja den Filter deutlich, durch den ich schaue. Er zeigt, was ich wahrnehme und wahrscheinlich auch, was ich priorisiere. Also wenn jemand, wie du es gerade gesagt hast, im Stadtbild zuerst Ordnung sieht, sucht er vielleicht Sicherheit. Vielleicht vergleicht er auch, in Berlin zum Beispiel hast du überall Hundehaufen, obwohl darauf ja Strafe steht. Und wenn man x-mal den Hundemist aus den Schuhsohlen gekratzt und den Gestank hat ertragen müssen, dann wünscht man sich vielleicht auch mehr Durchsetzung der Strafe und denkt genau daran dann, wenn man in Singapur ist. Und dann fällt einem das eben auf. Also der ja, Blick auf ein Stadtbild ist wahrscheinlich immer auch ein moralischer Filter, oder?
Wunderschön gesagt, ja. Ich muss aber zurückfragen nach Berlin. Wie fühlt sich denn ästhetischerweise mit den Augen gefühlt an, dass da überall dieser Rollsplitt rumliegt?
Der stört mich gar nicht. Der hat erst dann angefangen, also wenn du mich jetzt selber fragst, mich zu stören, weil die Vermutung kolportiert wurde, dass es daran lag, dass die ganzen Rolltreppen in den Bahnhöfen ausgefallen sind und ich also diese ellenlangen Treppen dauernd laufen musste. Ansonsten stört mich das gar nicht. Warum fragst du?
Dann schätze ich dich glücklich. Also meine erste Reise in diesem Jahr nach Berlin mit meinem Rollkoffer vom Hauptbahnhof dann in deine Richtung, da war alles mit Eis und Rollsplitt zu. Ich konnte meinen Koffer nicht richtig schieben. Das war einfach beschissen, kann man nur sagen. Und dann kommt natürlich auch noch die Kacke auf der Straße dazu, das ist auch noch beschissen.
Oh Mensch, Klaus, ja, jetzt also übertreibt man nicht.
Das Stadtbild, das hatte wirklich, das hätte man verbessern können, muss
hat
ich sagen.
Litten in deinen Augen, ja?
Ja, und dann überall diese Baustellen, also dieses Stadtbild, ja, da müsst ihr einfach mal was machen jetzt.
Ja, du meckerst schon wie so ein Alt-Berliner. Ich hole jetzt mal zum Gegenschlag aus und komme mal nach Frankfurt. Und du bist ja so ein Frankfurter Jung, ne? Würde Frankfurt ohne die Moselstraße besser aussehen oder nur so tun?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Und gerade wo du das sagst, wird mir klar, es sieht wunderbar aus durch die Moselstraße, weil da hast du den Vergleich. Wenn du am Sonntagmorgen durch die Moselstraße oder Montagmorgens, wenn ich oft zur Uni fahre, na, dann ist das ein Sauhaufen dort. Das glaubst du gar nicht, was da alles rumliegt. Natürlich. Und sobald du ein Stück raus bist, dann Richtung Alte Oper, dann siehst du den Kontrast, wie herrlich das ist. Also du kannst Frankfurt so richtig genießen, wenn du durch diesen Dreck durch bist. Aber also wo hört das in Berlin auf?
Naja gut, also das ist ja jetzt nicht so, dass wir in Berlin nur eine einzige Moselstraße sein. Das muss ich jetzt mal entschieden von mir weisen. Also wenn ich mir mal so die Politiker anhöre, die sagen, die Moselstraße, die darf nicht so bleiben. Also für alle, die Moselstraße nicht kennen, das klingt herrlich. Die Mosel ist ja ein wunderschönes Gebiet. Aber immer wenn ich durch die Moselstraße laufe, komme ich mir vor wie so eine ältere Dame, weil ich dann regelmäßig meine Handtasche über meiner Brust festhalte. Das ist schon bemerkenswert, um es mal möglichst neutral zu formulieren. Also was meinen Politiker, wenn sie sagen, die Moselstraße darf so nicht bleiben? Was meinen sie denn dann? Die Straße, die Zustände, die Menschen? Oder mal anders gefragt, ab wann wird der Wunsch nach einem schönen Stadtbild zur Forderung nach Unsichtbarkeit von Zuständen, von Menschen, von Situationen?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese septische Ästhetik und Sauberkeit, wie sie in manchen Städten auftaucht, die hat für mich natürlich auch etwas Störendes. Und natürlich, wenn Frauen nur ihre Hand auf ihre Handtaschen konzentriert sind, die durch die Stadt laufen und sie festhalten, dann ist es auch kein schönes Stadtbild. Das gebe ich auch zu. Aber man geht natürlich durch die Stadt und man macht sich sein Bild. Und der Tourist, der am Bahnhof in Frankfurt dann so empfangen wird, der geht anders aus Frankfurt heraus, als wenn er direkt einsteigen könnte an der Taunusanlage etwa. Mhm. Die ist ja ein bisschen gepflegter jetzt. Oder auch an der Freskas. Das ist natürlich immer ein anderes Bild. Aber jetzt nochmal zurück. Ich meine, wir haben an solchen Dingen auch immer einen sichtbaren Kontrast für die Paradoxie in unserer Gesellschaft. Mhm. Also das da gibt es Verlierer immer. Ja. Und da werden Verlierer produziert, die gar nicht anders wissen, als alles nur irgendwo hinzuschmeißen. Und das ist natürlich auch ein Protest gegen das System. Im Ganzen ist dieses Stadtbild auch ein Reflex für die Art und Weise, wie wir integriert haben, wie wir inkludiert haben. Wir tragen mit diesen Stadtbildern auch dazu bei, dass es Banlieues gibt, so Ecken, an denen sich keiner traut, auch Ordnung zu machen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass es Menschen gibt, die sich dort vermehrt aufhalten, weil das ihr gewohntes Stadtbild ist. Wenn die irgendwo in eine saubere Stadt kommen, dann kriegen die vielleicht Panik, dann denken die, da ist was nicht in Ordnung. Also ich meine, wir müssen diese Dinge kennenlernen als etwas, was uns ein Bild von der Welt zeigt, in der wir selber leben, in der nicht alles so bunt ist, wie ein solcher Sonnentag, wie er denn heute mal sein könnte.
Mhm. Wenn ich dir zuhöre, denke ich als erstes an Koexistenz. Ne? Es können ja durchaus unterschiedliche Banlieues oder wie du sie genannt hast, nebeneinander existieren. Ich frage mich gerade noch, das geht mir gerade noch durch den Kopf, wenn Politiker vom Verfall eines Stadtbildes sprechen, wovon sprechen sie dann eigentlich? Sprechen sie von Drogen, von Armut, von Migration, von Kontrollverlust oder sprechen sie eigentlich von Kränkung? Das ist noch ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf gegangen ist.
Ja, ich vermute, es ist in erster Linie ein Kontrollverlust, dass durch eine multikulturelle Welt, eine Welt, in der man zu wenig mit Zwang und mit Strafe auf anderes Verhalten, auf regelwidriges Verhalten, auf abweichendes Verhalten reagiert, dass man das besser kontrollieren will. Das ist meine Vermutung. Mhm. Und natürlich ist das nicht schön. Ich wünsche mir auch, dass da etwas passiert. Und es ist ein großes Versagen bestimmter Regierungen, dass sie das nicht besser in den Griff gekriegt haben. Sie haben selber die Augen davor verschlossen und haben sich nicht getraut, dieses Wort Stadtbild zu erwähnen und sind jetzt vor allem demjenigen böse, der das Wort verwendet hat, statt sich einmal Gedanken zu machen, was der Auslöser sein könnte, an dem sie selber etwas ändern.
Bevor wir jetzt gleich Schluss machen, vielleicht nochmal die persönliche Frage, das interessiert mich wirklich, habe ich dir das noch nie gefragt. Welche Stadt hat eigentlich bei dir bezogen auf das Stadtbild den bisher bleibendsten Eindruck hinterlassen?
Hui, das ist aber eine ganz, ganz schwierige Frage. Welche Stadt?
Du kannst auch zwei sagen.
Mir fällt ja schon kaum eine ein.
Ja, deshalb sage ich es.
Nun ja, also vielleicht ist es dann doch Paris.
Mhm, warum?
Da sind diese verschiedensten Ecken ganz nebeneinander. Paris ist sehr in die Breite gewachsen, weniger in die Höhe. Mhm. Und die verschiedensten Menschen, die ich dort ein- und ausgehen sehe, die geben mir ein Bild von einer Lebendigkeit dort. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht auch in München, aber es ist oft in deutschen Städten mit einer viel stärkeren unangenehmen Erfahrung auch verbunden. Wobei ich sagen muss, nach Paris fahre ich meistens auch nur, wenn ich mehr Geduld und Freizeit habe.
Mhm. Na, mir fallen sofort Singapur und Buenos Aires ein.
Ja, da also kennst du dich natürlich auch aus. Ja.
Ja, Singapur, weil man da vom Fußboden essen konnte, tatsächlich überall. Und Buenos Aires fand ich besonders bemerkenswert. Also ich würde die Augen, behaupte ich, mit geschlossenen Augen, die Stadt mit geschlossenen Augen erkennen, allein an ihrem Geruch.
Ja.
Da sind ja die Luxuseinkaufsstraßen unmittelbar neben den Slums. Und das hatte für mich immer, da habe ich mich immer gefragt, was hindert die vielen Menschen in den Slums eigentlich daran, in das im Vergleich überschaubar besuchte Luxuskaufhaus zu gehen und sich das zu nehmen, was sie brauchen? Also das fand ich immer bemerkenswert. Das ist direkt nebenan, wirklich.
Vielleicht wäre das dann eine kreative Zerstörung, was da passierte.
Genau. Wunderbarer Übergang zu unserem nächsten Thema.
Ja, da wollen wir also mal mit einer kreativen Zerstörung das Stadtbild wieder bereinigen.
Das ist dein meistens fruchtbarer Versuch, meinen Redefluss zu beenden. Und das mache ich jetzt auch. Ich danke dir für das wieder gute Gespräch, wünsche dir einen zauberhaften Tag und nächstes Mal reden wir dann über die kreative Zerstörung.
Wunderbar, Irina. Dir auch. Mach's gut und genieße noch den Tag.
Tschüss, Klaus.
Tschüss.
Tschüss.
Radiophilosophie ist ein Podcast von Professor Klaus-Jürgen Grün und Dr. Irina Kummert. Grafik Professor Gerd Sedelis.